Wissenschaftsgespräche. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Napfgespräche, der Podcast von Padman und Kanina. Wir, das sind bekannterweise Joran und Sabine Töne-Groß, haben heute ein brennendes Thema, zu dem unser Studiogast Vera Kleinert, ihres Zeichens Hufpflegerin und Hundetrainerin aus Sachsen, die uns auch die Frage zum Sodbrennen bei Hunden gestellt hat, hier im Studio ist und diese Frage gleich noch einmal stellen wird. Napfgespräche, der Podcast.
Unsere Hunde schmatzen, rülpsen, würgen, stoßen auf, machen den Katzenbuckel und strecken sich häufig in die Vorderkörpertiefstellung, was häufig auch als Spielaufforderung verstanden wird, fressen viel Gras oder kotzen weißen Schaum.
Nicht nur wir Menschen haben Sodbrennen, aber wusstet ihr, dass auch Hunde darunter leiden können? Sodbrennen ist ein brennendes Gefühl, das passiert, wenn Magensäure zurück in die Speiseröhre läuft. Uhaha. Es kann nicht nur für uns, sondern auch für Hunde wirklich unangenehm und schmerzhaft sein. Wenn wir als Hundebesitzer bemerken, dass unsere Hunde sich unwohl fühlen und die von Sabine schon erwähnten Symptome zeigen, sollten wir das ernst nehmen und sie schützen. Es ist wirklich wichtig, die Symptome schnell zu erkennen und dann richtig zu reagieren. Manchmal sind die Hundebesitzer unsicher, was sie tun sollen. Und oft kann man einen Tierarztbesuch auch vermeiden. In dieser Sendung erfahrt ihr, was ihr über Sodbrennen bei Hunden wissen solltet und wie ihr am besten helfen könnt. Herzlich willkommen, Vera Kleinert.
Hallo ihr zwei.
Wie eingangs schon erwähnt, bist du Hufpflegerin und Hundetrainerin. Erzähl uns kurz, wie es zu dieser interessanten Kombi kam. Zumal du ja vorher Gärtner oder Landschaftspflegerin warst.
Ja, also gelernt habe ich in einer Baumschule. Ich bin also Baumschullehrerin.
Eine Lehrerin.
Genau. Schließt sich der Kreis zur Hundetrainerin.
Ja, genau, richtig.
Dann habe ich Gartenbau studiert und einige Jahre meist im Verkauf gearbeitet. Meistens auch für Baumschulpflanzen. Mhm. Und als wir dann nach Sachsen gezogen sind, habe ich auch eine Zeit lang in der größten Baumschule Sachsens als Verkäuferin gearbeitet. Das ging dann aber irgendwie ein bisschen in die Brüche oder drohte in die Brüche zu gehen und ich dachte, ich brauche Plan B. Und habe das als Chance genommen, mein erstes Hobby zum Beruf zu machen. Also es war nicht Hufpflege mein erstes Hobby. Ich habe aber ein Pferd damals noch gehabt. Mhm. Und ja, Hufpflegerin konnte ich mir irgendwie so vorstellen.
Ja.
Das war vor 8 Jahren, habe ich damit begonnen. Und auf Hundetrainerin bin ich gekommen. Ich habe selber 2 Hunde, eine Hobart-Hündin und eine Labrador-Dalmatiner-Hündin. Und ohne mich jetzt loben zu wollen, aber ich bin oftmals darauf angesprochen worden, dass die doch so gut erzogen wären. Mhm. Und wie ich das denn machen würde. Und da dachte ich, Mensch, kannst du doch auch Menschen in der Richtung helfen. Jetzt setzt du das noch oben drauf und hast dann damit eine Alternative zum schweren Hufpflegejob. Weil es ist doch körperlich sehr anstrengend und habe dann vor 5 Jahren mit dem Hundetraining noch angefangen, parallel.
Okay, was ist die Besonderheit an dem Hundetraining?
Ich arbeite nach dem Fauser-System vom Thorsten Fauser.
Was macht der beim Besonderen?
Es geht da weniger um die Konditionierung der Hunde und mehr um das Zusammenleben mit den Hunden.
Okay. Ja. Und welche Berührungspunkte hattest du dann zu dem Thema? Stell bitte doch mal nochmal die Frage, mit der du ja auch in der Sendung bist.
Genau. Also ich habe ja seit vielen Jahren Hobart-Warte, also das ist jetzt meine 2. Hündin. Und schon die erste hatte immer so wie so Leerschlucken und Schmatzen. Ich weiß nicht mehr, ob die auch Gras gefressen hat, aber ich denke schon. Mhm. Und die zweite hat es jetzt auch, also viel Speichelfluss, Leerschlucken, Gras fressen. Manchmal erbricht sie auch. Und durch Zufall bin ich dann darauf gestoßen, dass das doch Sodbrennen ist. Und habe mich dann näher mit dem Thema beschäftigt. Und wird ja aber irgendwie in der Hinsicht noch ein bisschen besser helfen können.
Okay.
Was ist denn ein Reflux, Joe?
Ein Reflux ist eigentlich ein anderer Begriff, ein Überbegriff für das Thema Sodbrennen, für die sogenannte Pyrosis und beschreibt ein Phänomen im Magenbereich. Ausgelöst wird das Ganze durch viel Magensäure. Ja, müsst ihr so vorstellen, der Magen hat normalerweise einen Säuregrad von 1 bis 1,5 im normalen und inaktiven Bereich. Und jetzt bekommt der Hund irgendwie ein Signal, es gibt irgendwas zu futtern. Dann steigt automatisch die Magensäure an. Und ob der dann was zu fressen bekommt oder nicht, spielt jetzt gar keine Rolle. Der Magensaft steigt an und diese Säure ist nun mal da. Und diese Säure fängt an, natürlich auch die Schleimhäute anzugreifen. Und wenn wir dann das Problem haben, dass dieser Saft in die Speiseröhre, in die sogenannte Ösophagus, reinfließt und dort dann die Schleimhäute angreift, dann ist das sehr schmerzhaft. Und je nach Menge und Zeitraum und Säuregehalt reichen die Symptome dann von einem unangenehmen Gefühl bis hin zu ganz, ganz, ganz starken Schmerzen. Wenn wir unsere Hunde mit Fleisch aus Dosen oder nach der Barf-Methode füttern, sind immer Keime auf dem Fleisch. Und diese Keime müssen größtenteils unschädlich gemacht werden. Und dafür ist der Magensaft zuständig. Und jetzt ist ja nichts da an Keimen, die getötet werden können von der Nahrung. Also greift natürlich jetzt in dem Moment dieser Magensaft ganz schön diese Magenschleimhaut an. Die Magenschleimhaut ist auch bis zu einer bestimmten Größenordnung dafür natürlich ausgelegt. Aber irgendwann gibt auch diese mal auf. Und vor allen Dingen dann, wenn der Magensaft in die Speiseröhre zurückfließt. Und da wir jetzt beim Hund die Speiseröhre waagerecht liegt, ist das natürlich relativ schnell, dass sie zurückfließen kann.
Klar, und das tut ja auch bei uns total weh.
Das ist das, was unheimlich Schmerzen bereitet.
Ja. Und wie wird so ein Reflux diagnostiziert? Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das raus?
Durch eine Speiseröhrenspiegelung. Eine Gastrokoskopie, ja, also eine Magenspiegelung. Das heißt, da wird ganz normal, wie bei uns Menschen auch, die Sonde reingesteckt und da kann man sehen, ist der Magenpförtner, schließt der oder öffnet der? Oder ist der eventuell halb geöffnet? Dann ist das natürlich eine Geschichte, die man operativ beheben könnte. Oder ist das etwas, was passiert nur in einem ganz bestimmten Zustand? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn der natürlich offen ist und die Flüssigkeit fließt dann in die Magen, in die Speiseröhre zurück, dann kommt dieser unangenehme Schmerz zustande. Die andere Sache ist, es kann passieren, wenn dieser sogenannte Sphinker, so heißt das Ding, wenn das geschlossen ist und der Magen gefüllt ist und dagegen drückt, dann kann es eine sogenannte Hernie geben, die dann auch zum Beispiel durch diesen Sphinker durchdrückt und damit dann hinterher auch das Ding öffnet, so ein Stückchen, und dann auch wieder Magensaft in die Speiseröhre fließt. Das ist der Prozess, der da stattfindet.
Okay, und wie bekommt der Hund dann genau Sodbrennen? Magst du das nochmal erläutern?
Im Normalfall wird die Nahrung von den Vierbeinern ganz normal aufgenommen. Im Maul zerkleinert und anschließend durch den Ösophagus weiter in den Magen geleitet, also durch die Speiseröhre. Um das Futtern dann weiter dann verarbeiten zu können, steigt natürlich während dieser Produktion oder während des Essens die Magensäure erheblich an. Sie ist vorher auch schon angestiegen, geht jetzt aber noch höher. Auch in Abhängigkeit davon, was gefuttert wird. Sind dann die Lebensmittel im Magen angekommen, sorgt dieser Schließmuskel, dieser Sphinkter am Mageneingang dafür, dass das alles dort bleibt und auch geschlossen ist und auch wirklich dann gut verdaut werden kann. Und am unteren Ende des Schließmuskels, das ist dann dieser Pylorus, der stellt sicher, dass die Nahrung den Magen nicht zu früh verlässt und dass das alles nicht unverdaut praktisch in den Dünndarm fließt, was wir auch häufig mal haben. Das geht dann wirklich als Durchfall auch durch. Und dann haben wir das Problem, dass halt ja nicht zerkaute Hundefutter ja durch den Dünndarm durchgehen muss, was eigentlich im Magen durchgewalkt werden sollte mit Hilfe der Muskulatur. Das ist das, was praktisch da stattfindet. Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann bekommt der Hund Sodbrennen.
Alles klar. Dann lass uns doch mal nach den Ursachen gucken von Reflux beim Hund. Ne? Katze, haben wir ja vorhin gesagt, lassen wir außen vor, kommt nicht so häufig vor. Und lass uns doch einfach mal gucken, was zu den häufigsten zählt. Ne? Es ist ja Stress, es sind Futtermittelunverträglichkeiten, Allergien können vorliegen oder halt eben auch einfach eine falsche Ernährungsweise. Ne? Futter ist nicht richtig zusammengesetzt für das passende Individuum. Nur in einigen Fällen löst der Körper des Hundes Sodbrennen auch aufgrund von Krankheiten aus, beispielsweise durch Magenschleimhautentzündung oder halt gestörte Hormonproduktion. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Stress an. Hunde gehören nämlich tatsächlich zu den sensibelsten Tierchen, die ich kenne, und reagieren ziemlich stark auf Stress. Das glauben Menschen ja ganz häufig nicht, ne? Die meinen, an den Hunden ging alles vorbei, aber das ist bei weitem nicht so. Das kann verschiedene Ursachen haben, ne? Wenn die Bezugsperson verreist oder nicht mehr da ist, die kriegen ja totale Ängste, ne? Oder ein Umzug stattfindet oder eine Erkrankung da ist. Nur die psychische Belastung kann bei den oder bei unseren Fellnasen zu den unterschiedlichsten Symptomen führen und eben auch zum Beispiel zum Reflux. Also ich habe hier so das total drastische Beispiel. Ich habe einen wirklich sehr, sehr sensiblen Hund, der ist unfassbar feinfühlig, ne? Der ist irre. Der liegt im Schlafzimmer tatsächlich ziemlich nah bei, also sprich, der darf mit ins Bett, seitdem er 17 ist. Und in dem Moment, wo ich einen Albtraum habe, ne, wache ich davon auf, dass mein Hund anfängt zu speicheln, ganz massiv. Mhm. Ne, und für die Nicht-Esoteriker, das funktioniert auch zum Beispiel, wenn ich abends Bratkartoffeln gegessen habe, noch spät und meist auch reichlich, weil ich sie so gerne esse und dann Schwierigkeiten habe in der Nacht mit der Verdauung. Auch dann haben wir das gleiche Phänomen.
Dann fängt er an zu speicheln?
Ja, total. Der fängt an zu speicheln und zu schmatzen und fühlt sich sichtlich unwohl. Und dann kriegt er von mir, ich habe da so kleine Kräuterdinger, die ich extra besorgt habe, weil sie nachts sehr praktisch sind. Tagsüber arbeite ich mit anderen Produkten, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Die frisst er dann, schluckt die runter und zehn Minuten später schläft er wieder tief und fest und ich kann auch weiter pennen. Mhm.
Vera, du arbeitest ja auch mit Hunden, ne, gehört ja, deine Hundetrainerausbildung ist ja damit. Und du hast ja, denke ich mal, auch gestresste Hunde, mit denen du zu tun hast, die nicht leinenführig sind, die aus verschiedensten Situationen kommen. Wie erlebst du dann in dem Moment gestresste Hunde deiner Hundekunden?
Also in Bezug auf Sodbrennen habe ich da noch nichts erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Oder bis jetzt noch keine Fragen dazu gestellt zu den Kunden?
Oder keine Fragen gestellt, genau. Also nicht in Erfahrung gebracht.
Okay. Hätte ja sein können, ne? Dass du sagst, okay, ich habe das festgestellt, dass da zum Beispiel Hunde sich auch, ich bin ja auch Tierpsychologe, wir machen ja auch diese Verhaltenstrainings und Korrekturen. Und wenn ich Hunde habe, die in Situationen reinkommen, wo die wirklich Stress haben, dann siehst du, dass die halt anfangen, nicht die Licking Intentions, so nach dem Motto, ich beschwichtige, sondern die fangen richtig an zu lecken, weil die anfangen zu sabbern. Ja, denen läuft der Speichel aus dem Maul und die fangen an zu rülpsen, ja, und die strecken sich, ja, keine Spielaufforderung, sondern die haben Schmerzen. Da merkst du schon, dass der Stress so hoch ist, dass denen das auf den Magen schlägt.
So hatte ich es noch nicht.
Ja, oder wenn die auf dem Weg zum Trainingsplatz, zum Hundetrainingsplatz, ja, dass die schon wissen, so, da kommt gleich wieder was, das beschäftigt mich sehr, dann bekommen die diese Symptome, ne, dann zeigen die das, genau das. Mhm. Okay, kannst ja als nächstes mal so ein bisschen drauf achten oder auch deine Kunden fragen dazu.
Ja.
Ja, und dann haben wir natürlich auch noch eine ungewohnte Fütterung. Ja, gerade dann, unsere Hunde sind ja richtige Gewohnheitstiere und der Organismus stellt sich schnell auf eine ganz bestimmte Art und Menge und vor allen Dingen auch die Zeit der Fütterung ein. Ja, das heißt also, die wissen ganz genau, um 18 Uhr läuft der Hase definitiv über das Feld und um 18.05 Uhr haben wir den natürlich dann dementsprechend gefangen und um 18.07 Uhr gibt's was zu essen. Und diese übereilte Futterumstellung auch zum Beispiel, die wir haben von Trockenfutter auf ein Barf oder auf ein Schonkostverfahren, kann den Verdauungstrakt ziemlich durcheinander bringen und zu Sodbrennen führen. Das Erstere, gerade wenn es darum geht, Art, Menge und Zeit der Fütterung. Viele haben ja so Uhrzeiten. Einmal ja festgelegt durch Arbeitszeiten, völlig klar, morgens früh, ne, bestimmte Uhrzeit gibt es ein bisschen was zum Essen, dann vielleicht mittags nochmal, dann abends und die Hunde gewöhnen sich daran. Und das ist dieser Pavlovsche Effekt, dass du halt merkst, was weiß ich, wie so diese Glocke, ne, und schon geht der Speichel los. Und das ist bei den Hunden halt auch so. Und das ist etwas, was gerade bei Hunden, die damit zu tun haben, wirklich abtrainiert werden muss und weggenommen werden muss.
Ja, Das habe ich bei meinem Hund Knolle auch ganz doll gehabt. Darf ich da kurz mit einem Beispiel kommen, was sich erstmal sehr witzig anhört, weil es echt urkomisch war. Es haben auch immer alle drüber gelacht, aber letztlich wurde das zu einem riesengroßen Nachteil von Knolle. Wir haben früher im Dach geschlafen. Also da war das elterliche Schlafzimmer und Knolle schlief dann natürlich auch. Mhm. Und immer wenn unten, also wenn die Kids nachts spät nach Hause kamen, der Kühlschrank aufging, weil noch ein Würstchen gegessen wurde zu Nachtzeiten, also die Katzen waren im Haus unterwegs und haben gegessen, ne, hat Knolle gehört, wenn der Kühlschrank aufgeht. Das war zwei Stockwerke drüber, ne, aber dieses selektive Hören hatte er schon früher. Das heißt, er ist aus dem Bett geschossen oder auch von seinem Platz, ist die Treppen runter galoppiert hin zu diesem Kühlschrank, weil dieser Pavlovsche Reflex war für ihn das Kühlschrankgeräusch. Ja, und zack, in dem Moment, wo der aus dem Bett gesprungen ist, hat der quasi schon Magensäure produziert. Ne, und das ist natürlich sehr häufig passiert mit so einer riesengroßen Familie. Und das hat ihm dann später natürlich auch zu einer totalen Übersäuerung geführt. Ne, der hatte irgendwann ein Plattenepithelkarzinom, beginnt in der Speiseröhre bis runter in den Magen, weil der einfach durch diese viele unkontrollierte Fütterung tatsächlich zu viel Magensäure produziert hat.
Hm. Wir machen das zum Beispiel, wir haben ja ganz viele Huskies und wenn ich als Mascha mit denen unterwegs bin, dann es gibt keine festen Uhrzeiten, wo ich das mache. Das kommt immer drauf an, wenn, was weiß ich, jetzt im Sommer es morgens früh richtig schön kühl ist, meinetwegen um 4 oder 5 Uhr, dann spanne ich an und ab in den Wald mit denen. Oder halt abends, meistens ist es morgens. Und unsere Hunde kennen das von klein auf. Nicht, dass sie zu bestimmten Zeiten gefüttert werden. Das kann mal morgens früh sein, das kann mal mittags sein, das kann mal abends sein. Die bekommen auch nur, je nachdem, in der Regel nur einmal am Tag und kommen damit auch super gut klar. Wir haben die ganzen Jahre über 20 Jahren nicht ein einziges Problem mit Magen zu tun gehabt und auch mit Magensäure tatsächlich nicht. Und es hängt auch damit zusammen, was der Hund für eine Leistung erbringen muss. Da ist zum Beispiel, wenn die angespannt werden und die haben gerade vorher irgendwas zu fressen bekommen, das wäre kontraproduktiv, das wird nicht funktionieren. Und da wir auch ein Freigelände haben, wo die dann toben können und die würden was fressen und würden dann rausschießen und würden dann unter Umständen eine Magenbedrehung bekommen, sind das solche Sachen. Da sind wir ganz vorsichtig gewesen und da bin ich dann auch dann drauf eingegangen und habe gesagt, so okay, das machen wir so nicht. Das ist unsere Art und Weise. Muss aber auch sein, wenn tatsächlich ein Hund Sodbrennen hat, dann muss man wirklich gucken, dass diese Zeiten, diese Fütterungszeiten abgestellt werden, dass nach Möglichkeit vielleicht nur noch einmal am Tag gefüttert wird und dass die lernen praktisch, wie soll ich sagen, die Umkonditionierung weg von festen Fütterungszeiten hin zu praktisch keinen Fütterungszeiten. Das ist für den Hund sehr hilfreich. Okay. Und damit kommen die auch gut klar.
Und was ist mit der Leckerli-Fütterung? Vera, wie arbeitest du denn in der Hundeschule? Belohnt ihr auch durch Leckerchen? Wie macht ihr das? Wie siehst du das mit den Leckerchen, mal eben Leckerchen zwischendurch?
Also ich arbeite im Normalfall nicht mit Leckerchen.
Okay.
Nur wenn es den Halter beruhigt.
Okay. Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch mal was sagen, um das klarzumachen. Wir sind überhaupt nicht gegen Leckerchen. Ich weiß, wie super befriedigend das ist, die Schublade aufzumachen, die Leckerchentüte rauszuholen und Knolle sowas Leckeres zum Nagen zu geben. Es tut mir so gut. Und so geht es ja auch den meisten Hundehaltern. Ne? Du sprichst da was ganz Wichtiges an, Vera.
Ja, ich überlege gerade noch. Also diese keine festen Zeiten. Mhm. Ich habe jetzt, also Joe, du hast gesagt, nur eventuell nur einmal am Tag füttern bei Sodbrennen. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, dass ich 2 oder 3 kleine Mahlzeiten vielleicht füttere.
Nee, damit hältst du in dem Moment den Magensaft hoch. Das heißt, das eine Futter braucht ja von der Verdauung her auch mal 2, 3 Stunden oder 4 Stunden, je nachdem, was du fütterst.
Ja.
Auch wenn es Trockenfutter ist, sind die Verweildauer ja im Magen wesentlich länger und dann fütterst du schon wieder zu. Das heißt, der Säurespiegel geht gar nicht runter.
Mhm. Okay. Das ist aber, Vera, ganz gängig, das so zu denken und wird auch von ganz vielen Tierärzten tatsächlich empfohlen, was du gerade gesagt hast. Ja, auch ich habe das gemacht, als das anfing, ne, mit der Säure. Dann hat mir meine Tierheilpraktikerin sehr genau erklärt, warum das so ist, ne, auch mit dem Anstieg der Säure, dass sie sich nicht abbaut, und hat gesagt, zieh das ganz langsam wieder auseinander. Zwei ist in Ordnung, besser als eine, aber wenn du das nicht anders kannst, liegt wieder an mir, ne, weil er dann halt da steht und bettelt, dann zieh es auf 2 Mahlzeiten maximal am Tag, und das klappt inzwischen wirklich super. Bis auf die Bratkartoffelträume natürlich.
Da muss ich mit dem Hoverwart reden, dass es nach der Mittagsrunde keinen Keks mehr gibt.
Okay. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Gespräch.
Sehr ja, wünsche ich dir auch. Bau's gut auf psychologisch.
Ich muss es nur gut erklären.
Genau das ist das halt. Das ist diese Futterkonditionierung. Ne? Und dann erwartet der Hund ja auch etwas. Aber du musst es im Kopf behalten. Die Verweildauer des Speisebreis im Magen. Ja, und jedes Mal, wenn du etwas Neues anbringst, steigt automatisch der Magensaft. Ja, und gut. Damit hast du diesen Prozess, dass das runtergehen kann, sich beruhigen kann und dass der Magen leer wird, der findet ja nicht richtig statt. Wir gehen einmal kurz zurück zum Urvater, zum Wolf. Kann man nicht mehr so vergleichen, ja?
So, darf ich dich noch kurz was fragen?
Natürlich.
Findest du dann, ist es dann besser, vormittags zu füttern oder abends?
Das hängt davon ab, wie es bei dir klappt. Also wenn es bei dir vormittags ist, dann fütter vormittags.
Wenn es mir egal ist, das was wäre für den Hund besser?
Das ist eigentlich egal. Unsere kriegen mal vormittags was. Wenn die jetzt tagsüber nicht arbeiten müssen, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ich aber zum Beispiel tagsüber weiß, dass ich irgendwann anspanne im Laufe des Tages, dann fütter ich eher abends, wenn wir nach der getanen Arbeit, so eine Dreiviertelstunde später, bekommen die dann ihr Fressen.
Okay.
Das hängt so ein bisschen davon ab, wie dein Tagesrhythmus ist oder der Tagesrhythmus des jeweiligen Hundes. Wenn der zum Beispiel Agility macht, ja, ein Diensthund ist oder am Fahrrad fahren muss, dann ist das etwas, wo du echt überlegen musst, okay, wann fütter ich jetzt eigentlich ganz genau? Weil du musst immer überlegen, habe ich eine Fleischnahrung, braucht diese 2-3 Stunden, bis sie durch den Magen durch ist. Habe ich eine Trockennahrung, kann das auch nochmal 6 oder 7 Stunden dauern.
Gut.
Und noch eben, ich wollte immer zum Wolf zurück. Obwohl man das ja so nicht vergleichen kann, durch die Domestikation des Haustieres. Es ist ja eine viele Anpassung, auch für den Magen hat stattgefunden. Aber wenn ein Hund, der jetzt auch draußen lebt, in der freien Wildbahn, mal 2-3 Tage nichts zu fressen bekommt, ist das kein Problem für den. Der hat einfach nur einen leeren Magen, knurrt. Ja, und der schlägt sich dann hinter dem Bauch voll und braucht dann viel länger, bis die Magensäure das alles verdaut hat. Ja, und dann kommt er vielleicht auch mal wieder 2-3 Tage ohne Fressen aus, bis er was Neues gefunden hat. Darauf ist der Magen an für sich konditioniert und dafür ist er gebaut. Dieser Sackmagen, wo er richtig viel reinpasst.
Absolut.
Na, da gehen ja teilweise viereckig. Beim Wolf bis zu 10 Kilo rein.
Ja, ja, ich sage, die werden viereckig. Gut, lass uns doch mal weggehen vom Fressen. Prinzipiell kann ja bei allen Hunden Sodbrennen auftreten. Welche Geschichten gibt es denn noch zum Thema? Also was können wir noch diskutieren? Welche bestimmten Risikofaktoren, Vorerkrankungen und so weiter können denn dafür auch ausschlaggebend sein?
Ja, auf der einen Seite sind es natürlich Junghunde, die sehr prädestiniert sind dafür, weil halt auch die Muskeln noch nicht so, auch der Schließmuskel noch nicht so richtig ausgebildet ist. Das ist eine Geschichte. Gerade auch die, leider so diese ganzen Rassedispositionen, die Hunde, die so auch so auf kurz und knapp und kleiner und noch kompakter gezüchtet sind, wo denn der Magen, der ja an für sich die normale Größe hat, wie bei einem normal gewachsenen Hund, dann so zusammengestaucht wird, dass dort, wenn der was versucht abzuschlucken, dann das für den Hund sehr, sehr schwierig wird, das nicht in die Speiseröhre zu bekommen. Ja, solche Sachen. Und bei den jungen Tieren ist auch diese Problematik da, dass halt auch, sag mal, Husten, Luft holen, Speiseröhre, das ist erstmal oben im Hals der gleiche Weg. Und da kann es passieren, dass die halt Schwierigkeiten bekommen beim Abschlucken. Ne? Und dann kommt plötzlich die Magensäure, geht dann in Richtung Lunge. Und dann haben wir auch ein Problem. Das ist natürlich ziemlich ätzend, das tut ganz schön weh. Hallo?
Ja, hören dir zu.
Dann lass uns doch mal die häufigsten Symptome nochmal zusammenfassen. Denn die Refluxsymptome variieren ja auch von Hund zu Hund und können sowohl direkt nach dem Fressen als auch erst Stunden später auftreten. Und aus diesem Grund solltest du deinen Hund unmittelbar nach dem Füttern und eine Weile danach auf jeden Fall im Auge behalten. Ne? Überwiegend leiden unsere Fellnasen mit Sodbränden, Sodbrennen, das brennt ja wirklich, unter den folgenden Krankheitsanzeichen. Die Vera hat es ja schon so schön gesagt, sie hat einen Hund mit Leerschlucken. Ne, dann diese Buckelmacherei, die super häufig fehlinterpretiert wird als Entspannung. Ich stelle es immer wieder fest, auch dieses Strecken in diese Vorderkörper-Tiefstellung, ne, weil sie es halt eben auch machen, wenn die spielen wollen. Dann rülpsen die richtig, also die stoßen so richtig so auf. Die meisten lächeln dann darüber, weil es so menschlich ist. Ne, husten, gruseliges Schmatzen, was einen wirklich nachts um den Verstand bringen kann. Durch den vermehrten Speichelfluss auch, ne, Schluckbeschwerden oder wenn sie regelmäßig Schluck aufhaben. Wenn man sich dann mal runterbeugt oder hat sie mal auf dem Arm, wenn man kleinere Modelle hat, dann riechen die auch total sauer aus dem Mund. Die würgen, ne, erbrechen schaumartige Substanzen. Ne. Erstmal denkt man, oh, die müssen spucken, also kotzen. Nee, dann kommt Schaum. Ne. Und was einen auch irre macht, und das habe ich ganz häufig und höre es ganz häufig auch in meinen Hotline-Geschichten, dieses hektische Ablecken vom Sofa, also von Gegenständen, von Decken, von Pfoten, der Nase. Ja, oder sie wollen ganz dringend in den Garten und fressen wie bekloppt Grasmengen, ne? Oder auch einfach Erde oder Holzspäne.
Ja, und zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Ja, ganz furchtbar. Also das macht die Leute wirklich irre. Habe ich viele Anrufe. Oder die fressen schlicht nicht mehr, ne? Viele interpretieren es damit Inappetenz, nö, das kann auch Übersäuerung sein. Die trinken wie verrückt, ne, da habe ich oft, oh, kann das sein, dass mein Hund Diabetes hat? Ja, oder halt eben generell Verdauungsstörungen in dieser Reihenfolge, beziehungsweise diese vielen Dinge können tatsächlich auftreten. Und wenn man dann zum Arzt geht, ne, dann kriegen wir als Hundebesitzer entweder Omeprazol oder Pantoprazol mit nach Hause. Als Magensäureblocker. Joe, was weißt du dazu zu sagen?
Nicht gut.
Okay.
Es ist in dem Moment, es ist ein Protonenpumpenhemmer, so heißt der. Also der versucht eigentlich die Zellen der Magenschleimhaut daran zu hindern, zu viel Säure zu produzieren.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ich das gebe, ist das an für sich nur eine Symptombehandlung. Ja, das in dem Moment wird auch tatsächlich, die Magensäure wird geblockt. Deswegen heißt das ja Magensäureblocker. Das ist so, als wenn da oben so ein Betondeckel auf einen Vulkan draufgesetzt wird. Und darunter brodelt es weiter. Meistens hält das so 3-4 Stunden an, dann muss man wieder eine neue Tablette nehmen.
Mhm.
Aber es wird das eigentliche Problem nicht gelöst.
Mhm.
Es wird, auch wenn gesagt wird, dass Omeprazol mit dazu beiträgt, dass zum Beispiel die Magenschleimhaut ausheilen kann, wenn dort eine Entzündung drin ist. Ja, weil man muss immer gucken, wo kommt das eigentlich her? Und der Vorläufer von so einer Geschichte ist entweder tatsächlich der Reflux, dass dieser Sphinker nicht richtig schließt, oder aber, was in den meisten Fällen ist, dass es eine Gastritis ist, eine Magenschleimhautentzündung, die ganz einfach nicht erkannt ist und nicht behandelt wurde. Und da haben wir genau die gleiche Problematik. Oder ein Helicobacter vertreten ist, ja, was dann eine ganz blöde Sache ist. Das ist ein ganz gemeiner Kerl, der sich da in der Magenschleimhaut festsetzt und dafür sorgt, dass praktisch die Säure schön ansteigt und dadurch eine Übersäuerung stattfindet. Und das sind alles so Sachen, da versucht man mit Pantoprazol oder mit Omeprazol dagegen zu arbeiten, ist aber wirklich keine Lösung. Da gibt es bessere Sachen, ja, dass man praktisch mit Huminsäure arbeitet, dass man mit Moortränke arbeitet, dass man versucht ganz einfach dieses Zonulin, das ist diese Magenschleimhautdicke, diese Permeabilität, dass man versucht, die dementsprechend zu stärken, weil durch die Magensäure wird die verringert und kann auch löchrig werden, so ein Leaky Gut erzeugen. Und da muss dran gearbeitet werden. Und da gibt es viele Möglichkeiten und auch gute Produkte.
Ja, ich möchte nur an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen, dass ich das von meiner Mutter kenne. Ne? Also die hatte eine ganz fiese Magenschleimhautentzündung durch die permanente Einnahme von Pantoprazol.
Hm.
Das ist das Gleiche, nur in human.
Und kann auch zu Abhängigkeiten führen. Das
total.
Heißt, wenn man das hinterher ausschleichen will, kann das unheimlich stark nach hinten losgehen und das Symptom eigentlich verstärken, bis man das dann letztendlich gut behandelt bekommt.
Und ich habe für meine Mutter dann tatsächlich etwas aus der Hundeapotheke genommen, nämlich Slippery Elm. Das ist die Rotulmenrinde fein gemahlen. Daraus kann man einen ekelhaft anzusehenden, schleimigen Brei machen, der aber nach nichts schmeckt. Und den hat sie tatsächlich ganz tapfer und stark. Der ist nicht, also wie gesagt, der schmeckt jetzt nicht irgendwie doof. Hat sie sich den jeden Tag angerührt. Den muss man kalt anrühren. Und dieses Slippery Elm, das gibt verschiedene Möglichkeiten dafür. Die muss so richtig schleimen. Und dann setzt dieser Schleim sich in den Magen und ihre Magenschleimhautentzündung ist damit total ausgeheilt. Und das Gleiche kann man natürlich auch oder nutze ich zum Beispiel auch für Knolle. Aber mehr dazu gleich auch noch auf jeden Fall, ne?
Ja, es gibt ja fantastische Produkte auch, ne? Wie jetzt, wir sind ja nun mal hier der entsprechende Podcast für Petman und für Canina. Was gibt es da bei Canina, Sabine?
Also als allererstes ist es natürlich ganz wichtig zu entscheiden, ne? Wie kommt mein Körper oder wie kommt der Körper meines Hundes inklusive des Magens wieder in die Selbstregulation? Und da fällt mir als erstes ein zu schauen, was fütter ich denn? Ne? Was kann ich denn dem Magen Gutes tun? Und da ist die einfache Antwort ja, möglichst nicht Saures zu füttern. Ne? Und basisch ist tatsächlich Barf- und Wurzelgemüse. Ja, Fleisch ist sauer, aber es gibt, wenn wir mal so einen kleinen Blick in die traditionelle chinesische Medizin auch werfen, ne, die klassifizieren ja alles nach kalt, neutral und warm. Ne? Also tatsächlich, in dem Fall sollten wir kaltes, in Anführungszeichen, Fleisch benutzen und kein heißes noch draufschmeißen, denn da brennt es ja sowieso. Und kaltes Fleisch ist zum Beispiel Ente, Kaninchen, ne? Das gibt's von Petman, das Barf in One zum Beispiel. Ne? Rind und Seelachs ist neutral, gibt es sowohl als Barf in One als auch in der Vital Power Serie tatsächlich als reinen Fisch.
Absolut.
Das können wir nutzen. Ja, und dann ist nochmal, um bei dem Beispiel Fleisch zu bleiben, Lamm zum Beispiel ist total heiß. Ja, und wenn wir dann auf das Heiß wieder heiß kippen, ist das kontraproduktiv. Und genau das Gleiche gilt für jegliche Art von Trockenfutter. Das heißt, das Erste, was ich bitte mache, wenn ich meinen Hund ernst nehme, ist, den auf eine Nahrung umzustellen, die so natürlich wie möglich ist und dieses Problem auch aus der Welt schaffen kann oder könnte.
Auf jeden Fall. Und das ist auch ein ganz großer Ansatz dazu. Oftmals ist es ja auch so, dass die Leute aber nicht genau wissen, was sie jetzt tun sollen. Ja, das heißt, der Hundehalter sagt, auf BARF würde ich ja gerne umsteigen, aber ich weiß nicht, ob ich das alles so kann. Die Produkte, die du gerade genannt hast von Petman, sind halt fertig. Das ist ein Fertig-BARF. Da muss ich mir keinen Kopf drüber machen. Das Einzige, wo ich darauf achten sollte, ist das, was wir gerade gesagt haben. Kann man hinterher auch in den Shownotes nochmal nachlesen, dass ganz bestimmte Produkte halt genommen werden. Ja, die den Magen helfen, auch wirklich die Magensäure gut in Schach zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Fakt dabei.
Absolut. Ich kann auch die Gemüse-Fruchtnuggets, jetzt schauen wir uns nochmal den pflanzlichen Anteil an, der für den Hund ja auch eine gewisse Rolle spielt und sei es nur als Ballaststoff. Ne, Gemüse zum Beispiel ist basisch, wie Blumenkohl, Brokkoli, schwörst du ja auch so drauf, weil der auch so unfassbar viele Nährstoffe hat. Eisbergsalat.
Eisen ist drin, Proteine sind drin. Sehr gut.
Alles, ja. Fenchel, Karotten, ne? Karotten sind cool. Kartoffeln sind auch wirklich fast basisch. Kohlrabi. Und dann haben wir natürlich auch basische Mineralstoffe. Ja, ich zum Beispiel habe im Moment einen totalen Janker nach Kalium. Also nach Bananen. Also nach Kalium. Ich bin gerade ein Bananenfresser.
Also ein Apfel. Okay, ein Äpfchen.
Quasi. Ne? Also Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen. Ne, sind eben auch basische Mineralstoffe. Und jetzt kommt wieder nicht nur die Hundeschule, sondern auch wieder die großen Augen der Leute. Was nehme ich denn als Leckerchen? Hier wäre, um bei der Kategorie auch zu bleiben.
Aufpassen, ne, Vera.
Basenbildner sind zum Beispiel Nüsse. Ne? Alles außer Macadamia-Nüssen können wir gerne füttern. Das ist klar. Oder auch Karottenstückchen oder ne, ein Stück Banane. So, was ist sonst noch wichtig? Was müssen wir noch beachten, wenn wir füttern?
Wenn wir füttern, sollten wir auch gucken, dass zum Beispiel Unverträglichkeiten und Allergien ausgeschlossen werden. Definitiv. Weil das natürlich auch dazu beitragen kann, dass wir hier so eine entsprechende Säureanstieg bekommen. Das ist etwas. Ich muss gucken, dass dem Hund das auch wirklich verträglich ist. Es kann auch sein, dass wir vorher den Hund einmal entgiften müssen. Ja, dass wir die Magenschleimhaut beruhigen müssen, dass wir Noxen, also Giftstoffe, Toxine, die sich im Körper angelegt haben, in den Schleimhäuten und im Bindegewebe, dass die erstmal ausgespült werden. Und dazu gehört ganz einfach eine gute Entgiftung und Darmsanierung und dann das Ganze aufbauen wieder mit neuen Bakterienstämmen, sodass die pathogenen Keime zurückgedrängt werden. Und vor allen Dingen eins, dass ganz einfach die Magenschleimhaut sich wieder beruhigt, dass die wieder in eine normale Dicke zurückgeht oder dicker wird. Ja, weil die wird halt dünner durch diese Überanspruchung. Und das sind solche Sachen, da müssen wir ganz stark drauf achten, auch dementsprechend bei der Ernährung.
Dazu können wir super, super, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, die Magenbalance von Canina nutzen. Da ist ganz viel Slippery Elm drin, das, was ich vorhin erzählt habe, zudem auch Karotte. Ne? Außerdem können wir die auch in Kombination mit einem Probiotikum füttern. Das ist zum Beispiel das Darmgel von Canina. Ja, und wir können, du hast die Leber gerade angesprochen, die ist ja ganz häufig auch Verursacher für diese Thematik. Ne? Das heißt, also es gibt einen Kräuter aus der Serie Kräuterdog, das sind wirklich reine Kräuter, das heißt Fell und Haut. Und das in Kombination mit dem Probiotikum und dem Slippery Elm führt genau dazu, was du gerade gesagt hast. Ne? Es wird entgiftet und zeitgleich auch ausgeleitet.
Genau, was man dann auch noch geben kann, weil wenn viele Hunde mögen eventuell gerade in dem Moment nicht so gerne etwas fressen, weil sie halt Schmerzen haben, gibt es von Canina den Immunbooster. Und der Immunbooster, das ist halt so eine Spritzenform, da kannst du so dementsprechend so eine einstellen, dass du meinetwegen nur 2,5 Milliliter dieses Produktes dem Hund direkt ins Maul spritzen kannst. Und das wird dann über die Schleimhäute aufgenommen. Und dieser Immunbooster ist speziell dann für den Darm. Das heißt, es kommen dort neue Bakterienstämme auch in den Darm hinein. Das wirkt super klasse.
Ja, und Kolostrum ist da auch mit drin. Das heißt, das angeknackste Immunsystem kann sich schütteln, berappeln und danach eben auch wieder besser den Körper schützen.
Und wir brauchen noch eins, das sind halt Öle, gute Öle. Und da würde ich wirklich auf ein pflanzliches Öl gehen. Batman hat dort das Leinöl und dementsprechend das Leinöl mit dazugeben, ist ein hoher Omega-3-Fettsäurebereich. Und das brauchen wir auch zum Ausheilen. Ja, Omega-3, weil die meisten Hunde werden durch das Fleisch ja mit Omega-6 Fettsäuren sowieso übermäßig gefüttert. Und Omega-9 ist da ganz stark drin, ganz einfach in dem Bindegewebe und auch im Fettanteil des Fleisches. Und deswegen brauchen wir Omega-3, das wiederum den Prozess des Ausheilens unterstützt und als kurzkettige Aminosäure, Säure, nicht Aminosäure, sondern Fettsäure, auch im Dickdarm benötigt wird. Also von daher ganz wichtige Kombination.
Fein. Das ist doch eine ganze Menge und das macht auch eine ganze Menge. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und was ich beherzigt habe am Anfang, als es so ganz schlimm war mit dem Sauersein, habe ich das gegart. Das geht auch. Das ist ein bisschen schonender. Also es wird dann im Grunde schneller in Anführungszeichen auch verdaut oder die Möglichkeit ist gegeben, dass es schneller verdaut wird. Im Prinzip nehmen wir einen Prozess damit weg. Das funktioniert auch ganz super. Das kann man ja auch mit den Petman-Produkten tatsächlich super machen, gerade auch mit dem Barf in One, weil dort keine Knochen drin sind, sondern ein Mineralstoffkomplex.
Vera, du hast eingangs diese Frage gestellt. Ja, was ist denn Sodbrennen beim Hund? Was kann ich dagegen tun? Haben wir deine Fragen beantwortet?
Ja, ich habe neue Ideen.
Erzählen Sie uns.
Das erste ist schon mal, dass ich da fehl lag mit der mehrmaligen Fütterung am Tag. Mhm. Dass ich mich auf einmal beschränken kann. Okay. Dann auch die Art der Fütterung, was ich füttere. Mhm. Und ja, jetzt noch die ganzen Zusätze. Da habe ich noch eine Frage. Ja. Ihr habt Leinöl gesagt. Geht auch Hanföl?
Hanföl geht auch, ja. Das ist das ausgeglichenste Muster von Omega 3, 6 und 9. Ja, auf jeden Fall. Aber hast du einen Hund, der einen Entzündungsprozess im Körper hat? Das zum Beispiel auch der Auslöser ist für eine erhöhte Magensäure und dadurch halt diese Schwierigkeiten kommen können, brauchst du einen hohen Omega-3-Fettanteil, Fettsäureanteil. Und den hast du in den Hanföl dann in dem Moment nicht, weil es sehr ausgewogen ist. Das ist sehr gleich. Das kriegst du dann tatsächlich am besten über ein Leinöl, wenn es ein pflanzliches Produkt ist, oder über ein hochwertiges Wildlachsöl. Da ist natürlich auch Omega-3-Fettsäure drin. Und also das muss hochwertig in diesem Moment sein und im höheren Stellenbereich als Omega 6 und 9. Deswegen Omega 3.
Ja.
Okay. Dann würde ich sagen, sind wir soweit am Ende unserer Sendung und hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, Vera, dass du diese Frage gestellt hast, mit dabei warst, so mutig warst, dich einfach mit reinzugehen und das auch so natürlich auch vielen Hundehaltern mitzugeben, weil das ist natürlich auch einfacher, wenn wir auf der einen Seite vom Experten darüber reden, was da gemacht werden muss, hört sich das immer so toll an. Aber wenn jemand dabei ist, der halt so der, sag mal, der normale Anwender ist und selbst davon betroffen ist, ist das immer schön, wenn wir sowas mit in der Sendung haben. Freuen wir uns darüber, wenn noch andere mit dazukommen, uns auch Fragen stellen und auch sich genauso trauen, mit in so eine Sendung zu kommen. Von daher herzlichen Dank, Vera, an dich. Und
ja, und danke, dass ich dabei sein durfte.
Auf jeden Fall. Und wer Fragen hat, einfach beratung@petman.de. Ja, das landet bei uns sofort im E-Mail-Eingang. Dann könnt ihr gerne hinschreiben und dann werden wir uns darum kümmern, entweder, dass ihr mit in die Sendung kommt mit euren Fragen oder auf der anderen Seite, wenn ihr noch Probleme habt, dass ihr sagt, okay, ich muss noch mehr wissen zu diesem Thema, dann meldet euch bitte einfach.
Ja, und ihr könnt natürlich auch bei der oder in der Canina-Hotline landen, wenn ihr die Zentralnummer der Firma Canina wählt. Da ist nämlich die Steffi als Tierärztin und steht dort auch für Rede und Antwort zur Verfügung.
Ja, damit sind wir am Ende. Wir bedanken uns recht herzlich, jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen, und würde sagen, bis zur nächsten Sendung und ich sage tschüss.
Bleibt dabei und abonniert uns.
Richtig. Vera, willst du auch noch tschüss sagen?
Tschüss.
Ciao. Okay,
ciao.
Ciao.
Nachtgespräche, der Podcast. Nachtgespräche.